herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozent Dr. Wolfgang Strubel zum Thema transkranielle Magnetstimulation in der Behandlung psychischer Erkrankungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zusammen zu einem neuen Beitrag von Klinisch Relevant aus dem Themenbereich Psychiatrie. Ich bin Simon Kurzhals und bin heute zu Besuch beim Kollegen PD Dr. Wolfgang Strubel. Ärztlicher oder stellvertretender ärztlicher Direktor der Universitätsklinik in Augsburg für die psychiatrische Abteilung am Bezirkskrankenhaus. Vielen Dank für die Einladung und ich möchte mit dir heute über transkranielle Magnetstimulation sprechen und bin schon ganz gespannt und ja, wie gesagt, freue mich, dass wir das heute machen können, dass ich hier zu Besuch sein darf und würde gerne direkt starten. Mhm. Wie du ja zur TMS gekommen bist, warum du dich damit beschäftigst und was diese Behandlungsform ausmacht und so attraktiv macht.
Ja, viele Fragen. Erstmal herzlich willkommen hier in Augsburg. Genau, vielen Dank, dass das klappt. Das Thema TMS überhaupt so ein bisschen mehr zu besprechen, glaube ich, ist ganz wichtig, weil es in diesem Jahr sehr en vogue geworden ist, viel auf dem DGPPN auch sein wird, im Jahreskongress. Und deswegen macht es, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn, darüber zu sprechen. Selber bin ich da so ein bisschen hineingestolpert in die Materie. Ich habe angefangen in der Neurophysiologie, so mit TMS zu arbeiten. Da kann man das nutzen, so wie die Neurologen das auch machen, ne? So Messungen durchzuführen. Und da kann man auch ganz coole Sachen, so Projekte betreuen. Und irgendwann kam dann durch einen anderen Oberarzt von der Klinik, wo ich damals noch war, in München, so das Thema auf, ja, wir brauchen eigentlich Schulungen für diese Therapieform, die es auch ist, damit die Leute wissen, wie die das vernünftig anwenden. Und da bin ich dann reingerutscht in das Thema, habe dann auch selber Patienten betreut, habe dann sehr gute Effekte gesehen, war dann natürlich ganz Feuer und Flamme plötzlich für so eine neue Methode. Und so kam das eigentlich, dass ich TMS mehr und mehr gemacht habe, ja.
Sehr gut, das heißt, du bist jetzt schon seit einigen Jahren beschäftigst du dich
damit? Ja, genau, also seit knapp 10 Jahren jetzt. Also vorher in der Forschung, so die ersten 2 Jahre rein Forschung und dann wirklich seit 8 Jahren mache ich das immer schon auch als klinische Anwendung. Und wenn man das dann so ein paar Jahre macht, dann merkt man auch irgendwann, wo wirkt das gut und wo wirkt das nicht so gut. Und die neue nationale Versorgungsleitlinie, die schreibt das ja sehr prominent jetzt an 2 Stellen plötzlich rein in die Therapiealgorithmen. Und jetzt sind natürlich alle so mit Fragezeichen im Kopf, okay, was da noch ein bisschen fehlt, ist, was kann ich denn meinen Patienten darüber sagen? Was ist das eigentlich? Wie sieht es aus? Wie effektiv ist das Ganze? Weil wenn ich dann so als Niedergelassener mir vorstelle, ich schicke so meine ultratherapieresistenten Patienten dann in irgendeine Uniklinik und die sollen ja jetzt diese magischen Magnetwellen bekommen und wundere mich dann, dass das auch nicht funktioniert, wo vorher EKT und Spravato auch gescheitert sind, dann, ja, das sind dann so die Fälle, die dann den falschen Eindruck vielleicht vermitteln von wann soll ich das machen, wie soll ich das machen, genau.
Genau, da kommen wir vielleicht gleich später auch nochmal drauf, wann wir was wie einsetzen können. Ein Stichwort hast du schon gesagt, ein wichtiges, ne? Erwähnung von der TMS in der nationalen Versorgungsleitlinie zur Behandlung von Depressionen. Aber über was sprechen wir eigentlich und wie funktioniert eigentlich TMS und was ist eigentlich so der Hintergrund davon? Mhm, warum wenden wir es an? Was kannst du so ein bisschen zu den Wirkmechanismen und auch wie wenden wir es tatsächlich an erzählen?
Mhm. Ja, das interessiert ja dann auch die vielleicht zuhören und das sich so mal vorstellen wollen, wie so eine Behandlung abläuft, wenn sie gar nicht Zugriff haben auf so ein Gerät, ja. Also die TMS ist auch wieder so ein Serendipity-Finding, ne? Also die ersten Medikamente, die wir hatten, waren auch nicht entwickelt worden als Medikamente als Antidepressivum oder als Antipsychotikum, sondern vielleicht als Tuberkulostatikum und man hat zufällig gefunden, ja, das hat auch einen Effekt. Sowas hier ähnlich. Also man hat ja irgendwann Leute in den Scanner gelegt, ins MRT und da das Gehirn sich anders angeguckt als vorher mit dem CT, mit den Röntgenstrahlen. Und dann kamen so Leute da ganz euphorisch raus. Und dieser euphorisierende Effekt, den so Magnetfelder auf das Gehirn haben können, der hat dann angefangen, halt Psychiater zu interessieren. Und dann kamen 3 Dinge zusammen. Das eine war, dass Maschinen gebaut wurden für die Neurologen, um mit Magnetwellen das Hirn zu reizen und irgendwelche Muskelzuckungen, Nervenzuckungen auszulösen und da was zu messen. So, das war das Erste. Man hatte plötzlich solche Maschinen und konnte damit mit diesen Magnetwellen auf das Gehirn einwirken und da im Gehirn was auslösen. Dann war das Zweite, dass es so eine Hypothese gab, dass das Frontalhirn irgendwas mit Depression zu tun hat. Und dann gab es so, wie es immer ist, so die eine Person, die halt mal irgendwas probiert. Und dann war es einfach Glück, wie es oft ist mit solchen Methoden. 6 Patienten wurden da behandelt mit diesen Magnetwellen im Bereich des Frontalhirns, damals noch sehr rudimentär irgendwie ausgemessen, wie man da so hinkommt, wo wahrscheinlich der DLPFC, der dorsolaterale präfrontale Kortex sitzt, den man da behandelt. Und dann waren die so gebessert, dass das ein ganzer riesiger technologischer Trigger wurde. Ja. Und daraus wurden dann ganz viele weitere Studien, bis dann so in den ersten 2000er Jahren so eine große Studie rauskam, auch placebo-kontrolliert, die dann zur Zulassung in den USA geführt hat. Und da ging dann alles Weitere los. Ja. Und das vielleicht mal zum Background. Ja. Und wie das dann so technisch funktioniert, ist dann, fangen wir vielleicht mal mit diesen Magnetwellen an. Also dieses Gerät, das die Neurologen verwenden, um irgendwas zu messen, das sendet so Einzelpulse. Ja. Und dann kam irgendwann mal jemand auf die Idee, dass man das repetitiv machen kann, also mehrere Reize, um eigentlich Neuroplastizität zu messen. Ja, unser Gehirn besteht ja aus lauter Nervenzellen und diese Magnetwellen, was die tun ist, die lösen Aktionspotenziale aus. Also unser Gehirn funktioniert ja elektrisch und es gibt ja den Elektromagnetismus. Und wenn man das Prinzip umkehrt, dann kann man mit Magnetwellen tatsächlich das Gehirn dazu bringen, elektrische Potenziale zu schicken zwischen Nervenzellen. Und wenn man das repetitiv macht, dann entsteht ein stärkeres Zusammenwirken von Neuronen. Da gibt es so diesen Spruch auf Englisch, what fires together, wires together. Das ist so eines der Axiome aus der Neurophysiologie, wo ich ja ursprünglich herkam, um Neuroplastizität zu beschreiben. Und das meint eben, wir können die meisten Hirnregionen keine neuen Zellen bilden unser Leben lang, aber diese Zellen können sich über die Synapsen und über die Aktivität dieser synaptischen Verbindungen anders vernetzen. Und das ist nicht nur in so isolierten Hirnarealen der Fall, sondern unser Gehirn ist ja überall miteinander vernetzt. Das ist auch in ganzen Netzwerken der Fall. Und ja, das ist so ein bisschen das, wo das herkommt, warum diese Magnetwellen da wirken können.
Da passiert also richtig was im Hirn.
Ja,
also man kann richtig was induzieren, damit da Kaskaden angeschmissen werden, die auch am Ende objektivierbar werden vielleicht. Mhm. Irgendwann, dass wir die auch mal richtig abbilden können und sehen können. Also Stichwort Forschung. Du sagtest schon, dass das schon seit vielen Jahren etabliert ist, diese Methode eigentlich. Natürlich kommt die aus den USA, klar. Aber das hat jetzt also sehr lange auch gedauert, um diese Translation in die Realklinik auch zu schaffen. Zu merken an der Aufnahme in dieser nationalen Versorgungsleitlinie. Bei der letzten Leitlinie war es wahrscheinlich kein Thema.
Da war es schon Thema, aber halt mit Evidenzgrad null. Das hieß, kann man machen. Okay. Aber noch nicht mit, wie gut wirksam ist das. Es gab halt zu wenig Meta-Analysen, zu wenig Evidenz, die wirklich bewiesen hat, da wirkt es sehr gut. Ja. Die gibt es jetzt. Waren halt viele, viele zusätzliche Studien notwendig. Oft ist es ja so, dass der technologische Trigger in den USA mit einer beweisenden Studie schon losgeht, dann sagt die FDA, ja, mach mal. Bei uns braucht es dann klare Wirksamkeitsnachweise, zum Teil auch Überlegenheitsnachweise, bis wir dann wirklich eine Technologie hier etabliert haben. Und dann war es auch so, diese Geräte sind halt super teuer. Und zuerst mal wurde das nur bezahlt an Kliniken für die normale Krankenhausversorgung. Jetzt gab es dann eben zusätzlich, und das wurde dann auch erst nur von den Krankenkassen so in Einzelfallentscheidungen übernommen. Und dann vor 2 Jahren ging es los, dass es halt in den normalen Katalog übernommen wurde. Jetzt kann man das abrechnen, aber auch nur stationär in der Psychiatrie oder in den Ambulanzen, die zu Kliniken gehören. In der ambulanten Versorgung ist es nach wie vor eine reine Privatleistung und hat auch nur so Ersatzziffern für irgendwelche Potenziale, die Neurologen normalerweise messen, ja. Und damit ist die Behandlung halt nach wie vor nicht so in der Fläche bekannt, sondern wir haben so ein ähnliches Problem wie bei anderen Dingen in der Psychiatrie, die halt lange gebraucht haben. Wir haben es halt erst an den Uniklinika, dann irgendwann an vielen Versorgungskliniken, aber halt nur in den Kliniken und dann irgendwann kommt es in die breite Masse.
Das heißt, okay, wir haben jetzt ein Verständnis davon, warum machen wir das eigentlich alles überhaupt? Wie hat das so seinen seinen Platz auch in der Vergütungsstruktur jetzt gefunden. Einmal kurz ein paar Sätze zu der Zielgruppe. Also welche Erkrankungen wollen wir damit behandeln? Welche Patienten sind so die Adressaten? Wo sollen wir alle mehr an die TMS denken als Einsatzpunkt?
Das ist eine super Frage, weil es leider auch so ist, dass solche Technologien dann halt auch von Heilpraktikern und Niedergelassenen zum Teil eingesetzt werden, um alles Mögliche damit zu machen. Wofür wir wirklich Evidenz haben, ist ganz klar die Depression. Wir haben wachsende Evidenz auch für andere psychiatrische Krankheitsbilder, vor allem im Bereich der Schizophrenie, für akustische Halluzinationen. Auch im Bereich Tinnitus, Negativsyndrom gibt es so ein paar Daten, Angststörungen, PTBS, gibt auch so ein paar Daten zu Mild Cognitive Impairment. Aber all diese Dinge sind dann wieder so, ja, kleine Fallserien, RCTs, die dann irgendwas zeigen, also randomisierte und kontrollierte Studien. Aber wirklich Evidenz, dass es wirksam ist, eigentlich, wenn man ernst ist, nur im Bereich Depression und für eine kleine Subgruppe an Patienten mit persistierenden akustischen Halluzinationen, wo schon ganz viel anderes versucht wurde und nicht geholfen hat. Und da muss man halt so Zahlen kennen. Also wie vielen hilft das dann? Ja, also bei den Depressiven ist die ganze Datenlage, die wir bis heute haben, fast ausschließlich basierend auf therapieresistenten Fällen. Und das Problem ist, das haben wir weltweit bei solchen Studien, wie definieren eigentlich unterschiedliche Behandler Therapieresistenz? Meistens mindestens 2 Behandlungsversuche über ausreichende Zeit und in ausreichender Dosis. Aber allein bei Dosis und Dauer streiten sich dann schon wieder die Fachleute. Die einen sagen, nach 2 Wochen kannst du schon aussehen, dass da nichts mehr wirkt. Die anderen sagen, ja, mindestens 6 musst du behandeln. Und dann auch erst ab so und so einem Spiegel im Blut und so. Und deswegen ist das Klientel, das tatsächlich in diesen Studien untersucht wurde, an sich heterogen. Und deswegen, es erklärt auch die große Spanne, dass man sagt, bei Therapieresistenz wirkt es in 10-50% der Fälle. Und es gibt halt diese leichten, sage ich mal, Therapieresistenzen. Oder man nennt es ja inzwischen schwer behandelbare Depressionen. Ja. Wo dann die Leute zu uns kommen, die haben erst 2 Behandlungsversuche gemacht, haben jetzt gerade mit Psychotherapie angefangen, was ja auch immer super ist, wenn man zu diesen ganzen biologischen Verfahren Psychotherapie erhält. Und wenn die dann TMS bekommen, sehen wir sehr gute Effekte. Wenn wir Leute haben, die schon ganz viele andere Maßnahmen versucht haben gegen ihre therapieresistente Depression, also auch sowas wie EKT, Lithium oder Esketamin, dann ist auch der Effekt super gering. Habe ich auch gesehen tatsächlich. Also ich habe so Wunderfälle auch, die ich vorweisen kann und aus der Schublade ziehen kann. Aber ob da die Effekte lange halten, ist immer so die Frage. Das ist ein Problem bei diesen Menschen. Aber es geht, dass es auch da Fälle gibt. Wir haben jetzt insgesamt so kasuistisch 9 gesammelt. Also man merkt auch sehr kleine Fallzahlen. Ne? Aber die haben wüste Erkrankungsgeschichten und trotzdem jetzt super stabil mit dieser TMS geworden. Das gibt es schon. Nur ist es ganz wichtig, finde ich, in der Aufklärung und auch jetzt, das sehe ich ja auch als Aufklärung für meine Fachkollegen, ganz klar zu wissen, diese ultra schwierigen Fälle, dafür ist die TMS jetzt nicht die neue heilsbringende Botschaft, sondern eher so für Menschen, die wenige Behandlungsversuche bisher hatten. Und da passieren jetzt die ersten Studien auch, dass man jetzt Leute untersucht, hier auch in Deutschland, in großen klinischen Studien über viele Zentren, wo man schaut, was ist eigentlich mit denen, die das früher bekommen. Weil da steht jetzt zum Beispiel in der Leitlinie neu drin, ja, du, wenn du auch einen Behandlungsversuch gemacht hast und du hast das nicht vertragen oder du möchtest das nicht weitermachen oder es hat nicht gewirkt, was ja bei 2/3 der Betroffenen der Fall ist, die ein Medikament probieren. Also wenn die eine mittelgradige bis schwere depressive Episode haben, 2/3, sagt die STAR-D-Studie und sagt auch unsere Leitlinie, da funktioniert das nicht prima. Und wenn die dann zu uns kommen und die in dieser Studie teilnehmen, da haben wir jetzt eine Zwischenauswertung, dann ist das Bombe. Da sehen wir Response-Raten, also wo irgendwas irgendwie besser wird, zwischen 60-80%. Und Remissionsraten, also dass sie wirklich anhaltend weg ist, zwischen 30-50%. Und das ist ein riesiger Effekt, den wir mit Medikamenten auch hinkriegen, das ist mir bewusst. Aber das Tolle an der TMS ist, es hat halt nicht dieses Nebenwirkungsprofil.
Genau, und es ist vielleicht auch nicht eine Ewigkeitsgeschichte, dass die Patienten müssen vielleicht nicht auf immer und ewig eine TMS bekommen, sondern man hat ja ganz andere Möglichkeiten, damit zu arbeiten, als mit einer medikamentösen Behandlung.
So ist es, genau. Also die medikamentösen Behandlungen, die setzen wir ja typischerweise auf Monate bis Jahre an. Viele Patienten berichten dann ja auch, das wissen wir jetzt ja seit 2-3 Jahren, wird es auch in der DGPPN auf vielen Veranstaltungen sehr intensiv diskutiert, sowas wie Absetzphänomene, sich abhängig fühlen von diesen Substanzen, nicht mehr loskommen davon. Dieses Phänomen sehen wir in der TMS-Behandlung zum Glück nicht. Allerdings muss man sagen, die Effekte sind anhaltend. Wir wissen aus vielen Nachbeobachtungszeiträumen, mindestens 3 bis 6 Monate anhaltend. Es gibt auch viele Studien, das heißt viele, es gibt einige Studien, es sind insgesamt 19, die bis zu 2 Jahre nachbeobachtet haben. Ist aber schon auch eine gute Anzahl an Studien, finde ich. Und da waren auch die meisten Patienten weiterhin stabil, wenn nicht irgendein Lebensereignis kam und das erklärt hat, warum eine Depression neu ausgelöst wurde. Und dann wirkt die TMS auch wieder, alles schön. Das Problem ist nur, dass es da strittig ist, brauchen wir eine Erhaltungstherapie. Das ist noch so ein Faktor, der unklar ist bei dem Ganzen. Also manche Zentren bieten das standardmäßig an, wir gehören dazu. Wir entwöhnen das Gehirn von dieser Behandlungsform über 2 Wochen nur, also sehr kurz. Da muss man dann noch 2-mal die Woche zu uns kommen, kriegt eine kurze Behandlungssitzung und dann ist das gut. Und damit sehen wir jetzt über Jahre tatsächlich sehr gute Effekte. Aber jeder macht das noch ein bisschen anders. Und das zu harmonisieren, das merkt man jetzt in den Fachgesellschaften, es kommt ja jetzt richtig viel neuer Wind rein. Da beschäftigen sich die Leute jetzt intensiv mit solchen Themen, die die Patienten interessieren. Jetzt wissen wir, okay, es ist wirksam, wir wissen immer mehr bei wem. Wir machen es auch immer mehr bei denen, wo es wirksam ist. Und jetzt wollen die Patienten natürlich langfristige Stabilität. Und daran wird jetzt sehr konkret geforscht, gearbeitet mit vielen sehr gut designten klinischen Projekten in Aachen, in München. Dieses ganze DZPG, dieses Deutsche Zentrum für psychische Gesundheit, widmet sich mit dem eigenen Referat diesem Thema. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Und daher finde ich es auch wirklich, der Podcast heißt ja so, ich finde es wirklich klinisch relevant, jetzt zu wissen, was ist denn das eigentlich und wem verschreibe ich das und wo überweise ich den hin, welche Fachgesellschaften gibt es da und an wen kann ich mich überhaupt wenden.
Wir sehen also, es ist total effektiv mit den Möglichkeiten, die wir zur Beobachtung haben. Es ist ein richtiges, eine reale Erweiterung unserer Behandlungsmöglichkeiten, die ja häufig auch in der Wahrnehmung manchmal so limitiert erscheinen. Dann heißt es ja, und dann müssen wir noch ein Medikament dazugeben und dann gibt es wieder Nebenwirkungen. Das heißt also, es funktioniert richtig gut und analog zu der Überlegung, wann setze ich eigentlich eine EKT ein oder wann will ich eigentlich Patienten für eine Ketaminbehandlung identifizieren, ist ja dann schon der Schluss. Wir müssen eigentlich diese Behandlungsmöglichkeiten, wo wir wissen, die funktionieren gut, viel früher einsetzen schon in der Behandlung. Weil wir wissen, je früher wir behandeln, desto eher können wir Funktionen erhalten, desto weniger gehen wir in die Gefahr von einem Wiederauftreten. Kannst du noch sagen, was so ganz praktisch abläuft, wenn man jetzt tatsächlich, man hat einen Patienten und sagt, okay, für Sie halte ich das für eine geeignete Methode und ich würde Ihnen das anbieten als Behandlungsmethode. Ganz kurz, ich weiß, es ist ein relativ aufwendiger Prozess, aber einmal ein paar Stichworte dazu. Mhm. Wie sieht die Anwendung ganz konkret praktisch aus?
Na super, erkläre ich dir. Das erste ist natürlich immer die Aufklärung, damit man auch weiß, was so die Ausgangsbedingungen sind. Also bei jeder schweren psychischen Erkrankung empfehlen wir ja auch immer eine Bildgebung und so. Also man will ja auch wissen, ist das normale Diagnostische nach Leitlinie gelaufen? Wen habe ich da vor mir sitzen? Dieser Bildgebungsprozess ist auch hilfreich bei solchen Verfahren wie der TMS, damit man weiß, ob man das Gehirn einfach so stimulieren kann oder ob da irgendwelche Narben sind, irgendwelche Veränderungen, wo das vielleicht jetzt nicht so gut funktioniert oder vielleicht sogar Risiko für die Patienten darstellt, so einen epileptischen Anfall durch diese Wellen zu bekommen. Was auch tatsächlich das Einzige ist, was immer so rumgeistert, dass das das Gefährliche sein könnte an der Behandlung, ist super selten. Ich sage immer, das ist so häufig wie das Einhorn beim Tierarzt, dass das mal tatsächlich auftritt, weil es so viele Sicherheitsbegrenzungen gibt. Aber nach dieser Aufklärung, da kläre ich auch die Patienten sehr, wirklich, finde ich, sehr deutlich darüber auf, was so ihre Erwartungshaltung in Zahlen sein sollte, also wie viel Prozent in den Studien respondieren darauf, damit die auch wissen, okay, ich habe jetzt schon so viele Behandlungsversuche gemacht, bei mir ist jetzt die Zahl nicht so hoch und andere, die sehr früh kommen, sage ich, ja, bekommen wir gute Chancen. Und danach gehen wir an die Maschine und da zeige ich die denen. Weil es ist ganz, ganz weird sozusagen mit dieser Behandlungsform. Man kommt da meistens in so ein eigenes Zimmer. So ähnlich wie wenn man in Kliniken zum EEG geht oder zum EKG. Und dieses Behandlungszimmer, so wie ich das aus vielen Kliniken, die ich inzwischen gesehen habe, kenne, sieht halt ein bisschen abschreckend erstmal aus, weil da ist dann so ein Stuhl und so eine Kiste daneben und da hängen dann lauter Kabel raus und so. Und dann passiert sowieso als erstes, dass man eine Haube oder Badekappe aufziehen soll und dann fragt man sich, ja, wo bin ich denn hier? Und wenn man über TMS googelt, sieht man viele so Menschen, die mit irgendeiner Badekappe unter irgendeiner Magnetspule sind. Deswegen erkläre ich das immer vorher und zeige auch das Gerät und mache auch mal vor, wie das klingt. Vielleicht gehen wir nachher rüber und schauen uns das auch an, dass die Hörer das auch mal hören, wie das so klingt. Und dann ist es so, dass der Ablauf ist, die Leute setzen sich auf so einen Stuhl, kriegen so eine Badehaube auf, weil wir da Markierungen machen können. Und dann messen wir erstmal, ganz wie früher, messen wir erstmal am Motorkortex rum, wie erregbar eigentlich das Gehirn ist, das wir da vor uns sitzen haben. Weil es von ganz vielen Faktoren abhängt und bei jedem anders ist. Und das ist das Tolle auch an der Methode, dass es halt sehr individuell ist. Und dafür verkabeln wir dann meistens eine Hand, also kleine Handmuskeln messen wir da, wie die zucken. Man kann das auch ohne machen. Es ist nur halt nochmal genauer, wenn man es mit diesen Kabeln macht. Und nach dieser Messung, da müssen wir ein bisschen rummalen auf dieser Badekappe, um zu wissen, wo dieser Motorkortex liegt, wo wir die kleinen Handmuskeln finden. Dann gibt es einen festen Algorithmus, den wir nehmen können, um das Areal aufzusuchen, wo den meisten Menschen gut geholfen werden kann. Das ist der dorsolaterale präfrontale Kortex. Da malen wir wieder auf dieser Badekappe rum. Und da schrauben wir dann die Spule hin. Ne? Die ist an so einem Schwenkarm befestigt. Und damit kann ich die direkt auf die in so einer bestimmten Position auf den Kopf legen und dann in dieser Haltung fixieren, sodass sie nicht auf den Kopf zu stark drückt, aber auch nicht von dem wegrutscht. Und dann kommen die Patienten in so eine halbliegende Position, das ist ganz Spa-mäßig, und dann geht's los. Und dann werden diese repetitiven Reizserien ausgelöst. Und früher hat es so zwischen 17 und 30 Minuten gedauert, weil man noch so ein altes Protokoll, nenne ich das immer, genommen hat, das auch sehr effektiv ist, aber halt lange dauert. Und dann kam in 2018 jemand um die Ecke und hat neue Protokolle, die entwickelt wurden, die sehr, sehr viel kürzer sind. Die dauern dann 3 Minuten und ein paar Sekunden. Hat er dann getestet und in dieser Studie kam raus, Lancet, ganz hochrangig publiziert, das ist gleich wirksam. Und seitdem geht natürlich ein Ruck durch die Fachwelt, weil jetzt kann man in der Zeit, wo man vorher einem Patienten helfen konnte, kann man 8, 9, 10 Patienten helfen. Und das macht natürlich auch was mit so einer Ambulanz. Plötzlich quellen wir über vor Anmeldungen und haben trotzdem noch eine lange Warteliste, obwohl wir so 14 bis 19 Patienten durchhauen können. Ja. Das ist für die Patienten aber auch sehr angenehm, weil eine Nebenwirkung ist, es tut ein bisschen weh. Gerade die ersten 5 Sitzungen kann das schmerzhaft sein. Man kann sich da auch hochtitrieren mit der Dosis, kann sich da rantasten. Je erfahrener der Behandler, desto einfacher funktioniert das. Ja. Und das sage ich denen auch immer, das, was sie eigentlich erwarten müssen, ist ein bisschen seltsam, dieses Gefühl am Kopf. Ich zeige das denen auch immer, ich lasse die erstmal die Geräusche hören, lasse die mal mit der Hand auf die Spule fassen, zeige da mal, wie sich die Spule am Kopf anfühlt und so. Und so kommen wir eigentlich ganz gut hin, dass die sich dann wohlfühlen und entspannt sind. Das ist ja auch ganz wichtig bei der Behandlung, dass man einfach entspannt bleibt. Und dann dauert es 3 Minuten und dann gehen die wieder raus. Und das ist die Sitzung. Das macht man dann 4 Wochen lang bei uns und dann gucken wir, wie war der Effekt. Die meisten großen Studien sagen, so nach eigentlich 2 Wochen sieht man, ob das gut hilft. Es gibt schon noch ein paar, die brauchen 3 oder 4 Wochen, sagen die meisten klinischen Zentren, bis man wirklich die Spreu vom Weizen getrennt hat. Und dann denen wir bis dahin gut helfen können, den bieten wir zum Teil an, bis zu 6 Wochen noch weiterzugehen. Wenn wir merken, da merken wir einfach eine Symptomverbesserung von Woche zu Woche. Und bei denen, die 6 Wochen bekommen haben, die sagen dann ganz häufig, wenn sie einen guten Effekt hatten, wow. Also diese letzten 2 Wochen, die haben nochmal was gebracht. Und so entscheiden wir das hier klinisch. Nach 2, 4 und 6 Wochen machen wir so Assessments, wo die Leute einfach gefragt werden mit so Fragebögen. Und damit kommen wir ganz gut durch. Wenn man das vorher so erklärt, so, vielleicht kann man da auch ganz gut folgen, dann können die Patienten sich auch wirklich konkret vorstellen, was bedeutet das für mich. Ja.
Also wichtig zu wissen für die Patienten, wie funktioniert das? Deswegen erklärst du dir das auch ganz genau. Und hier, so hört sich das an, so fühlt sich das an. Gut vorbereiten, also sehr transparent reingehen, damit die Patienten da auch ein Verständnis haben, keine falschen Vorstellungen entwickeln. Und dann ist das eine tägliche Anwendung.
Genau, eine wochentägliche Anwendung. Mhm. Auch in allen Studien war es so, dass die Personen, die Stimulation durchgeführt hatten, das Wochenende und die Feiertage nicht stimuliert haben. Deswegen macht man das auch nicht anders. Genau. Man weiß auch gar nicht, was passieren würde, wenn man dem Gehirn nicht Zeit geben würde, auch am Wochenende diese ganzen neuroplastischen Anregungen zu verarbeiten. Wahrscheinlich braucht es das nämlich. Da reden wir vielleicht nachher drüber. Es gibt jetzt so neue Ansätze, innerhalb einer Woche alles reinzupressen an Stimulationssitzungen. Und ich glaube, dass darin auch ein gewisser Effekt besteht, den die TMS hat. Die hat auch einen sehr bekannten, prominenten Placebo-Effekt, ja, der auch ausgeprägter sein soll. Da gibt es nur eine Studie drüber, aber die sagt, der ist sogar ausgeprägter als bei Medikamenten. Und diskutieren tun jetzt die Autoren in der Studie so, dass die sagen, naja, wenn du täglich dich rausnehmen musst aus deinem normalen Alltag, um irgendwo hinzufahren, selbst wenn es nur für ein paar Minuten ist, bedeutet es ja, dass du deinen Alltag umstrukturierst. Dieses sich herausnehmen aus dem stressigen Alltag kennen wir als Maßnahme auch, warum wir Patienten stationär, teilstationär behandeln. Das macht ja was mit denen. Dann kannst du auch deinem Umfeld, deinen Leuten auf der Arbeit erzählen, ja, ich mache da was mit Magnetwellen. Dann fragen die vielleicht, oh Gott, macht das was mit deinem Gehirn? Dann kann man sagen, ja, und das tut auch ein bisschen weh. Und ich glaube, das macht was.
Und hilft dann, das auch?
Ich glaube, ja. Weil also dieses Investieren in etwas macht ja mit uns Menschen immer was. Ob wir jetzt Geld investieren oder die Bereitschaft, auch wenn es nicht wirklich schlimm weh tut, aber dieses unangenehme Gefühl auf sich zu laden, das macht ja auch in der Medizin schon seit Jahrhunderten das aus, warum wir glauben, es wirkt. Und dann ist es natürlich so, dass ich dieses jeden Tag angesprochen werden von einem auf mich individualisiert eingehenden Behandlungsteam. Hey, wie geht's? Schön, dass Sie wieder da sind. So, also mein Team schule ich auch. Ich sage immer Creation of First Impressions. So wie das Empfangsdamen in den USA lernen, das ist ein eigenes Fach bei denen, ja, so habe ich auch mein Team gebrieft, dass es ganz wichtig ist, Leute jeden Tag in Empfang zu nehmen. Wir haben da so ein kleines Glas stehen mit Zuckerzeug, dass die Leute sich auch mal was gönnen können. Wir holen denen ein Glas Wasser, wir fragen, haben sie was gefrühstückt und so. Und dieses abgeholt werden aus diesem stressigen Alltag in dieses Wellnessgefühl, glaube ich, ist an vielen Bereichen so. Also es gibt ja dann auch deine festen Behandlerinnen und Behandler. Du siehst jeden Tag deine MFA, die dich behandelt, oder bei mir sind es wissenschaftliche Mitarbeiter und Hiwis. Und das sind alles nette junge Leute, die strahlen ja auch sowas Gesundes, Nettes aus. Die machen das gerne, weil sie damit auch gute Effekte sehen. Die haben da Bock drauf. Das merkt man. Also wenn man irgendwo hingeht, wo die Leute nicht selber dran glauben, spüren das ja die Patienten. Aber meine Hiwis sehen jede Woche, wow, der haben wir richtig gut geholfen. Oder guck mal, dem geht's jetzt richtig gut. Und dieses Gesundheitsgefühl, was die dann dadurch, glaube ich, transportieren, macht was. Und das muss man schon diskutieren. Die Methode ist in der Form sehr speziell. Aber ich finde es auch nicht, dass man es kritisch sehen muss. Das ist ein Placebo-Effekt, ist was Gutes auch, was in der Medizin irgendwo immer mit dabei ist und was vielleicht bei der Methode auch daher kommt, dass sie so diesen eigenen Raum einnimmt.
Gerade auch bei den Methoden, die eben mit Aufwand verbunden sind. Ne? Ob das jetzt auch, um es nochmal zu sagen, EKT ist, Ketamin ist, das ist alles mit Aufwand verbunden und da wird ja überall ein bestimmtes Setting drumherum gestrickt. Das macht natürlich was mit den Patienten. Das ist was anderes, als jeden Tag eine Tablette zu nehmen oder mehrmals am Tag. Genau. Das heißt, Placebo-Effekt, genau, wissen wir. Wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Gibt es ernstzunehmende Nebenwirkungen oder gibt es Nebenwirkungen, wo du sagen würdest, das ist vielleicht auch limitierend für eine Anwendung? Oder?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Also generell kann man sagen, bei den meisten Menschen hat die TMS nur zwei Nebenwirkungen. Das eine ist, dass die halt Kopfschmerzen auslöst, die meistens nach 5 Behandlungssitzungen sich deutlich geringer anfühlen, weil das tatsächlich auch schmerzhemmend wirkt, die TMS. Also da kommen wir vielleicht später noch drauf. Es gibt auch andere Indikationen, vor allem für so periphere Nervenschmerzen, Neuropathien, die merken einfach weniger Schmerzen. Aber das Zweite ist, es macht so ein bisschen Schwindel, bei einigen auch Tinnitus. Deswegen macht man das heutzutage eigentlich an den meisten Zentren nur noch mit Gehörschutz. Bei uns muss auch jeder Gehörschutz tragen. Die Leute können eine Opt-out-Lösung machen, wenn sie sagen, das ist bei mir so leise. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist so eine individuelle Methode. Man misst ja die Erregbarkeit. Das heißt, je nachdem brauche ich unterschiedlich viel Power. Je mehr Power, desto lauter ist diese Spule, wenn sie vor sich hin klickt. Und wenn die halt schön leise ist, dann sagen manche, also dieses Plastik muss nicht in den Atlantik, in den Pazifik, sondern das können wir uns sparen. Aber in der Regel ist es so, dass es laut. Und weil man früher da keinen Gehörschutz angeboten hat, gab es halt Leute, die so auch Tinnitus berichtet haben. Was ich tatsächlich sehe, ist, wenn Kopfschmerzen und wenn Schwindel. Der Schwindel kommt daher, dass diese Spule ordentlich was wiegt. Und wenn man die Leute nicht gut in so eine halbliegende Position bringt, dann drückt dieses Ding, auch wenn es nur 3 Minuten sind, ordentlich auf unsere Nackenmuskeln. Und dieser zervikogene Schwindel, ja, der kommt sicherlich auch durch Verspannungen, wird er verstärkt. Einige meiner Kollegen, mit denen ich spreche, sagen, ja, Wolfgang, aber das gibt es auch unabhängig davon, das sehe ich auch so, ja, aber der ist auch nicht schlimm und der geht auch wieder weg. Das Gute ist, diese beiden Nebenwirkungen sind nicht anhaltend. Die neuroplastischen Effekte, die sind anhaltend, aber das Gute ist, diese Nebenwirkungen sind eigentlich begrenzt komplett auf die Anwendung selber. Ich hatte ein paar Patienten, die hatten in den ersten Tagen auch zwischen den Sitzungen Spannungskopfschmerzen, ja. Und das ist das, worauf man sich dann einlässt.
Du hast ja schon gesagt, da passieren neuroplastische Effekte. Das Gehirn kann natürlich keine neuen Nervenzellen bilden, aber es es gibt ja viele Theorien, auch Netzwerktheorie, gerade bei Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen ist ein ganz, ganz großes Thema. Gibt es denn auch Forschungsansätze, um diese Ergebnisse, die wir sehen, die wir klinisch sehen, auch so objektivierbar zu machen, jetzt im Sinne von MRT-Untersuchungen, funktionelle MRT-Untersuchungen, wo man einen Prä-Post-Vergleich machen kann, wo man sehen kann, was verändert sich wirklich tatsächlich, was ist ein Teil von Hypothesen, was ist auch gut belegbar, kannst du da was zu sagen?
Also wenn wir nochmal die Reise ein bisschen nach hinten gehen, dann ging es ja los, dass man tatsächlich TMS, so wie wir es jetzt auch therapeutisch nutzen und die neuroplastischen Effekte erforscht hat, in einem Gehirnareal, das man direkt ausmessen konnte, dem Motorkortex, weil wenn wir da stimulieren, können wir danach einfach an der Größe von Muskelzuckungen, die einfach zunehmen zum Beispiel, sehen, hey, da können wir Aktivität fördern. Und dann kamen natürlich diese anderen Methoden auf, sowas wie funktionelle Konnektivitätsmessung. Und dann hat uns schon interessiert, so ja, bei der Depression gibt es ja diese Hypothese der frontalen Hyperkonnektivität, auch lateralisiert, links anders als rechts. Und wenn dann in den Studien das angeguckt wurde, dann hat man tatsächlich da diese Effekte nachvollziehen können. Und das war dann das Spannende, dass letztendlich aus, wie ich schon gesagt habe, aus so einem Zufallsbefund ein ganzes Bollwerk wurde aus Evidenz, dass das tatsächlich was mit dem Gehirn bewirkt, was schönerweise dem Krankheitsprozess entgegengesetzt ist und eine Genesung bewirkt. Also auch ein anderes Wirkprinzip, als wenn wir über Monoaminhypothesen und Medikamente reden. So ähnlich wie auch bei EKT und Ketamin ganz andere Effekte noch zusätzlich da erfolgen, ist es hier auch so, dass wir auch neurobiologisch sehr gut nachvollziehen können, was da passiert. Und da gibt es auch unterschiedliche Subtypen. Also wenn man dann in die Studien genauer reinguckt und sich anguckt, hey, hatten die denn alle wirklich die gleichen Ausgangsbedingungen, sieht man plötzlich das, was wir Depressionen nennen im Alltag, sind unterschiedliche Subtypen von Konnektivitätsstörungen. Und da wird schon eine Reise hingehen. Man sieht jetzt in neueren Studien, das kann man natürlich so im Alltag jetzt noch nicht abbilden, aber es gibt so Zentren, die machen vor der TMS Messungen über die Konnektivitätsstörung und stimulieren dann dort, wo algorithmenbasiert entschieden die schlimmste Störung ist. Und diese Patienten, die werden sagenhaft gut. Also da gibt es Remissionsraten von über 70%. Das ist SAINT-Protokoll in der TMS, das kann man mal googeln. Also das glaubt man fast nicht, wenn man dieses Paper liest. Und der Algorithmus, den haben sie sich deswegen auch patentieren lassen, so nach dem Motto, wer das nachmachen möchte, müsste dafür Geld zahlen. Und diese neueren Studien, die können dann plötzlich auch bei PTBS die tieferen Netzwerke erreichen und so. Da sehen wir plötzlich ganz tolle Effekte. Und ich glaube, da wird die Reise irgendwann hingehen, dass es spezialisierte Zentren gibt, die da sehr spezifische Targeted Therapies anbieten. Das Spannende ist nur, dass auch in der breiten Masse ein sehr, sage ich mal, strukturiertes und rudimentäres Vorgehen trotzdem bei sehr vielen Patienten sehr gute Ergebnisse liefert. Und wenn es nur ist, also ich hatte jetzt drei Patienten, die ich mal für als Beispiel bringe. Die eine hat gesagt, hey, ich kann mich viel besser entscheiden, viel weniger Ambivalenz, habe deswegen viel weniger Konflikte mit meinen Kindern, mit meinem Ehemann, mit meinen Angehörigen, mit meinem Umfeld. Weil ich mich mehr entscheiden kann, sind die weniger genervt von mir. Und jetzt ist mein Leben plötzlich in der Lebensqualität unendlich viel besser. Die Depression ist immer noch da, und aber nicht mehr so schlimm da, weil ich halt diesen Boost habe an Euphorie, dass es plötzlich für sich was verändert hat. Das kann zum Beispiel passieren. Ja? Oder was ich hatte, andere Patient, der hatte vor allem eine ausgeprägte Anhedonie, die sich einfach deutlich, er hatte wieder viel mehr Gefühlszugang, auch zu negativen Gefühlen. Aber er hat halt gesagt, wenn dann plötzlich wieder Gefühle gespürt werden und ich auch mal einen Tag lang endlich wieder Zugang habe zu guten Gefühlen und zu Freude, ist das ein riesiger Lebensqualitätgewinn. Und das ist so dieses, der neue Marker, den wir in der TMS-Forschung merken, der den Leuten, die nur einen Response, keine Remission haben, schon was gibt, ist, deren Lebensqualität bessert sich teils durch eine Veränderung der Symptomebene erheblich. Und das muss man vielleicht dann noch mit berücksichtigen. Also wir sehen, ja, wir sehen neurobiologische Effekte und wir sehen nicht nur Effektivität im Sinne von Evidenz, was wird dann im MADRA-Score, im Hamilton oder im BDI besser, also in irgendwelchen Depressionsratings, so nach dem Motto, wie viele respondieren, sondern wir sehen auch was in der Lebensqualität. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir halt ein ganz anderes Wirkprinzip haben, was da ansetzt, dass die Leute eine Hirnveränderung durch die Depression erfahren können.
Wir sehen also Real-Life-Effekte, ne? Das, was wir eigentlich ja überhaupt erzielen wollen mit unserer Behandlung. Und du hast gerade schon so ein paar wichtige Stichworte gesagt, die ja von totaler Relevanz sind aktuell. Stichwort Präzisionsbehandlung, Präzisionspsychiatrie, individualisierte Psychiatrie, wie das mit diesem SANE-Protokoll dann offenbar durchgeführt wird. Für meinen Geschmack so ein bisschen auch ein ethisches Problem, was sich daraus so entwickelt, wenn ich das nur machen kann, wenn ich auch die finanziellen Mittel dazu habe. Und auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich finde, den wir gerade ja auch bei Ketamin sehen, es hat so einen transdiagnostischen Touch. Ne? Wir denken ja in der Psychiatrie auch viel zu viel in kategorialen Systemen, zu vielen Schubladen. Ne? Und Menschen sind halt nun mal nicht diese eine Diagnose und haben ganz viele andere Störungsbilder vielleicht auch. Und vielleicht auch deswegen nochmal die Frage, wo ist eben diese Behandlung noch wirksam? Und wo gibt es noch Ansätze?
Ja, da muss man sagen, das Thema Ängste und Unruhe ist ein großes Thema, wo die TMS deutlich ansetzen kann. Das ist zweifach sehr hochrangig publiziert worden. Vielleicht auch bei diesem Subtyp der Depression, wo Ängste und Unruhe eine Rolle spielen, da wirkt das tatsächlich ganz gut. Natürlich nicht sofort. Und dann so das Zweite ist, wenn noch Körperschmerzen vorliegen, vor allem peripher. Also je zentraler der Schmerz, ne, desto schwieriger wird das dann da auch was zu modifizieren. Aber es gibt etliche Patienten, die, wie wir es ja auch von Antidepressiva kennen, bei einem Wirkeffekt auf die Depression auch eine Besserung der Schmerzen merken. Also das wären so Komorbiditäten, nennen wir es mal, wo das gut funktioniert. Und dann ist es so, dass halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, für andere Cluster, ich nenne mal so, okay, ich habe eine Persönlichkeitsstörung irgendwo diagnostiziert bekommen, ängstlich, vermeidend, dependent oder emotional instabil, plus ich bin depressiv. Da ist ja immer die Frage, was nützen mir dann biologische Verfahren? Da sehen wir einen kleinen Effekt bei der TMS tatsächlich. Das ist jetzt nicht so. Da werben viele Kliniken damit, das ärgert mich immer in den USA. Die stellen dann so dar, ja, komm zu uns. Wir machen einfach ohne Medikamente bei dir eine ganz tolle Therapie und dann geht es dir besser. Und das Schlimme ist, dieser euphorisierende Effekt, den diese Magnetwellen haben können, den spüren diese Patienten leider besonders. Und das habe ich auch hier gehabt, wenn am Klinikum hier Patientinnen angemeldet wurden und das unbedingt haben wollten. So, ja, ich brauche das und so. Dann habe ich immer vorhin gesagt, dieser Effekt hält nicht an. Und das war bei all denen so. Und wenn man das denen vorher gut erklärt, ist das Tief der Frustration nicht so hoch. Und ich habe das zum Teil auch deswegen gemacht, weil die Kollegen hier in meinem Krankenhaus halt das unbedingt anmelden wollten bei diesen Patienten. Und gemeinsam haben wir dann diesen Weg gefunden zu sagen, ja, die Evidenz, die wir haben, die schlägt halt hier auch zu Buche. Das hilft. Das hat bei einer Patientin das größte Glück seit 3 Jahren ausgelöst, dass sie endlich mal wieder sich euphorisch gefühlt hat. Und tatsächlich konnten wir es bei allen Patienten dafür nutzen, dass wir in der Psychotherapie weitergekommen sind. Weil dann merken diese Betroffenen schon auch wieder, hey, ich kann ja was spüren. Das konnten wir in diesen Fällen nutzen. Und das war auch der Sinn davon, dass es psychotherapeutisch eingebettet dann auch nachbearbeitet wurde. Aber an sich hilft es da nicht. Und dann gibt es diese anderen Krankheitsbilder, wie ich habe noch eine PTBS dazu oder ich habe irgendwie eine leichte kognitive Störung dazu oder überhaupt kognitive Defizite im Rahmen der Depressivität. Und da gibt es Fachexperten, die sagen, ja, da hilft das sehr gut. Die haben selber auch das Paper geschrieben, wo das sehr gut hilft. Und dann gibt es ganz viele andere Fachleute, die sagen, naja, aber es gibt nur dieses eine Paper oder es gibt nur diese eine Studie und was gibt es darüber hinaus? Und da bewegen wir uns noch in so einem komischen Bereich von wachsender Evidenz, wo unklar ist, wo geht die Reise hin. Es wurde sehr viel versucht, auch für Substanzkonsumstörungen die TMS anzuwenden. Leider ist es bei den alkoholbezogenen Störungen nicht effektiv, das Craving deutlich zu senken. Bei Menschen, die Rauchstopp machen wollen, hilft das, ist aber nur in Deutschland zum Beispiel im Rahmen von einem Heilversuch möglich, den ich selber bezahle. Es hilft ganz gut, aber es ist auch nicht so, dass es überwältigende Effekte zeigt. Bei allen anderen Substanzkonsumstörungen konnte es Craving auch nicht beeinflussen. Und die Hypothese ist eben, warum es dann bei der Tabakabhängigkeit gut funktioniert. Naja, weil halt, wenn ich komorbid eine Depressivität auch habe, vielleicht auch meine eigene Fähigkeit, selber das Rauchen sein zu lassen, sich verändert, sich verbessert, sich modifiziert. Das wären so die Dinge, die ich für Komorbiditäten jetzt auflisten kann. Und dann gibt es natürlich noch eigene Krankheitsentitäten, nenne ich die mal. Also Wenn ich eine bipolare Störung zum Beispiel angucke, ist es so, dass auch jede antidepressive Methode wie die TMS ein gewisses Switch-Risiko mit sich bringt. Also Menschen mit schwersten Manien würde ich jetzt sehr zurückhaltend mit dieser Therapieform behandeln, weil dieser euphorisierende Effekt natürlich auch bei diesen Patienten auftreten kann und anhalten kann und dann werden die mir manisch. Die bleiben dann nicht manisch, also diese neuroplastischen Effekte führen jetzt nicht dazu, dass ich dann einen Maniker habe, der für immer manisch bleibt, zum Glück, ja. Und da gibt es ein paar Kasuistiken, aber wo dieser Switch passiert ist. Aber Bipolar-2-Störungen lieben dieses Verfahren, weil die wollen ja immer einen ganz schnellen Effekt spüren. Und diese Hektik kriegen wir in der Behandlung immer ganz schwer eingefangen. Und dann kriegen die noch sowas wie Quetiapin oder Lamotrigin und fühlen sich dann sediert und hey, was soll denn das eigentlich und so. Und die können sie ja nie abwarten, dass endlich mal was besser wird. Und da ist es zum Beispiel so, dass das einen sehr schnellen Effekt zeigt. Und als letztes vielleicht anzuführen, Schwangere und Depressionen, die ja wenig medikamentöse Möglichkeiten haben oder auch in der Stillzeit, da ist es ein Verfahren, wo es super gut funktioniert. In Deutschland wird immer empfohlen, das an Zentren zu machen, die sich dann auch auskennen, weil es besteht halt das Risiko, wir haben vorhin die Nebenwirkungen nicht ganz komplett gekriegt, Leute, die sich sehr ängstigen über die Behandlung, können sogar synkopieren, ja, oder Leute, die sehr schlechten Blutdruck haben, können synkopieren und Menschen, die eine Gehirnveränderung haben, können auch einen Anfall kriegen, wenn ich das vorher nicht weiß. Und das ist zum Glück sehr selten. Es gab insgesamt seit 1998 9 Anfälle, die dokumentiert sind, weltweit. Also zigtausende Behandlungen, Millionen von Therapiesitzungen. Also super, super selten. Und selbst Menschen mit einer bekannten Epilepsie haben nur ein Risiko von unter 3%, dass ein Anfall passiert in der gesamten Behandlung. Aber wenn so eine Schwangere jetzt synkopiert, also eine Ohnmacht kriegt oder einen Anfall und dann auf ihren Bauch fallen würde, das wäre eine Katastrophe. Deswegen sagt man, das sollte dann in die Hand von Behandlern, die wissen, wie sie die Menschen lagern, was sie tun, auch wissen, wie das Gehirn untersucht sein muss vorher. Da braucht es eigentlich nicht viel, aber so eine Patientin hätte ich schon gerne einmal einen Gehirnscan vorher, damit ich weiß, was ich da tue. Und dann ist das eine super Methode, weil die ist ja völlig medikamentenfrei. Dieses Magnetfeld ist auf den Kortex, auf das Gehirn meiner Patientin beschränkt. Das erreicht nicht den Uterus. Und dann kann ich Menschen auch ganz gut mit dieser mit dieser komischen Situation, ich darf keine Medikamente eigentlich nehmen oder ich will es auch nicht, dann ganz gut helfen.
Das heißt, es ist eine richtig sichere Behandlungsmethode, wenn ich eben die Knackpunkte berücksichtige. Mich würde gerade noch mal was zu der Kombinationsbehandlung interessieren. Du sagtest ja schon, wichtig ist auch diese neuroplastischen Effekte, die wir auf organischer Ebene sehen, die dann eben verknüpfen mit so Dingen wie Psychotherapie. Ja, ich meine, man muss sich überlegen, der Großteil der Patienten mit einer Depression erhält gar keine Psychotherapie, das ist ja auch die Realität, dass ein Viertel der Patienten einen Zugang hat zu regelmäßiger Psychotherapie. Auch nochmal ein wichtiger Punkt, da eben die verschiedenen Bausteine der Therapie so zu berücksichtigen. Gibt so aus deiner Erfahrung heraus sinnvolle medikamentöse Strategien, wo man jetzt sagen würde, da wird das eine vielleicht ein bisschen besser gehen und so zu der Kombination EKT und TMS. Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, gerne. Die Themen sind ja irgendwie auch total miteinander verschränkt. Die Mehrzahl der Patientinnen und Patienten, die Behandlungsversuche beginnen ja gar nicht beim Psychiater oder bei der Psychiaterin, weil die einfach keinen Termin bekommen, ja. Jetzt stehen wir immer mehr vor einem Ärzte-Fachärztemangel. Ich weiß auch gar nicht, wie die Allgemeinmediziner das noch alles stemmen sollen die nächsten Jahre. Aber das ist ja die Realität, dass die immer besser ausgebildet werden. Jetzt auch ein Jahr in der Psychiatrie in der Facharztweiterbildung anerkannt bekommen, weil das eben bei denen so relevant anbrandet. Und dann behandeln die ja oft mit einem Antidepressivum mal an, manchmal auch mit dem zweiten, bevor überhaupt die fachärztliche Vorstellung erfolgt. Und dann machen wir leider auch es oft so als Psychiaterinnen und Psychiater, dass wir nicht ganz schnell auf diese Verfahren übergehen, die wir dann probieren können, wie Augmentationsverfahren oder EKT oder Esketamin oder eben TMS. Und wenn wir das täten, dann würden wir, glaube ich, schneller den Menschen helfen können. Wir haben das zweite Problem gerade angesprochen mit der Psychotherapie. Hier in Augsburg warten wir mit unseren Patienten 8-9 Monate auf eine Erstvorstellung. Da ist so ein bisschen die Frage, wie vielleicht auch so digitale Gesundheitsanwendungen in Zukunft da unterstützen können unsere Patienten. Ich habe jetzt gehört im KV-Bereich, dass man ambulant jetzt die sogenannte psychotherapeutische Kurzsprechstunde abrechnen kann. Wahrscheinlich schon länger, ich habe es halt erst jetzt gehört. Und da kann man dann eben bis zu 6 Termine mit den Leuten machen. Viel Psychoedukation kann dann lenken, wer von denen braucht das überhaupt. Aber das alles hat nicht diesen Effekt, den ich jetzt meine, den du auch angesprochen hast, TMS plus das, sondern die Realität, die wir meistens sehen, ist ein, zwei Medikamente und dann TMS obendrauf. Und die gute Nachricht ist, da hilft es trotzdem. Also das ist dadurch, dass es ein anderes Wirkprinzip hat, ergänzt es sich super zu unseren medikamentösen Strategien und auch zu Psychotherapie. Ich habe es vorhin schon gesagt, wer das Glück hat, Psychotherapie dazu zu bekommen, es wirkt einfach synergistisch nochmal besser. Aber das sind nicht die TMS-Effekte, die dann besser werden. Das ist klar so, dass natürlich, wenn ich an meinen Auslösern der Depression arbeiten kann, wenn ich die aufrechterhaltenden Faktoren bearbeiten kann, die mich depressiv halten, natürlich sehe ich dann andere Effekte bei diesen Betroffenen, als wo ich nur biologisch mit einem Medikament oder auch mit der TMS behandle. Und Medikamente, die tatsächlich TMS-Effekte verschlechtern können, das wird diskutiert, aber da gibt es kaum welche. So die normalen Antidepressiva sind alle okay. Es gibt ein paar Daten aus Regensburg, das ein riesiges Zentrum tatsächlich ist in Deutschland für TMS. Die haben x Maschinen da stehen und die haben selber mal bei ihren Patienten geschaut, hey, wie sieht denn das aus, wenn die so mit Quetiapin oder Aripiprazol augmentiert werden? Also wenn man versucht, den Wirkeffekt unserer Antidepressiva da zu steigern. Und da sehen die dann plötzlich geringere Effekte. Ob das jetzt daran liegt, dass das diese schwerer Kranken sind, die therapieresistenteren, quasi einfach schon viel mehr Behandlungsversuche gebraucht haben, das lässt sich nicht rausrechnen, weil es keine Vergleichskohorte dazu gibt. Es gibt ja nicht die anderen, die ich mir dann anschaue bisher. Da wachsen ja erst gerade die Studien. Das war mal so ein Indiz. Und wenn ich ganz viel so Beruhigungsmittel nehme, vor allem sowas wie Benzodiazepine oder Antikonvulsiva, sowas wie Pregabalin oder Gabapentin, dann kann es sein, dass diese neuroplastischen Effekte gar nicht sich so richtig aufbauen. Das weiß man aber schon seit Ewigkeiten aus der Neurophysiologie. Herr Professor Ziemann, der früher in Frankfurt war und jetzt auch in Ulm Chef ist, hat da ganz viel publiziert zu Psychopharmaka in Kombination oder auch Neuropharmaka, es wird ja oft abgegrenzt voneinander, in Kombination mit TMS. Und da sehen wir, dass halt die Dosis, die ich am Gerät einstellen müsste, um was am Gehirn zu bewirken, sehr hoch wäre. Und das hält irgendwann schmerzbedingt einfach keiner aus. Das tut dann richtig weh. Sondern es gibt da eigentlich Sicherheitskriterien, wie wir es machen. Und wenn wir die beachten, dann haben wir keine Anfälle, keine Synkopen, aber auch keine Schmerzen. Da hat man ein unangenehmes Gefühl. Es ist jetzt nicht, ich will es nicht schönreden, es tut schon ein bisschen weh, aber es sind keine richtigen Schmerzen. Aber wenn ich die Maschine wirklich hochstelle, dann tut das weh. Und dann können die Leute alles Mögliche an Nebenwirkungen dann halt haben. Ne? Schwindel und wir hatten es ja auch schon von Synkopen und auch vielleicht einen epileptischen Anfall. Aber deswegen ist es so, wenn ich das kombiniere, Medikamente miteinander, dann ist Teil der Aufklärung auch zu schauen, was nehmen diese Menschen ein, wenn die Bupropion in Kombination mit irgendwas anderem nehmen, was vielleicht Anfälle eher auslöst, dann sind es Patienten, die kläre ich kurz auf und sage, hey, also mit der Medikation geht das. Wir wissen auch aus Studien, keiner hatte jemals einen Anfall. Aber wir können es nicht beziffern, das Risiko. Wir können den Betroffenen nicht sagen, ja, das ist jetzt trivial und zu vernachlässigen, finde ich. Sondern wir müssen immer sagen, naja, allein durch das Medikament habe ich eine Veränderung des Anfallsrisikos. Und dafür klären wir gut auch. Und das Schöne ist, dass die Fachgesellschaft, es gibt zwei in Deutschland, es gibt die DGPPN mit ihren Referaten, aber es gibt auch die DGHP, von der die meisten noch nie gehört haben. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Hirnstimulation in der Psychiatrie. Und die geben jedes Jahr ein Dokument raus, das ist so eine Art Leitfaden, wie mache ich TMS, aber auch der Background dazu, also was gibt es an Evidenz, aber auch an Risikofaktoren und so weiter und eine Aufklärung, eine Beispielaufklärung. Da steht das alles drin, damit man eben weiß, okay, wenn ich das jetzt in den Alltag überführen will, wie mache ich das? Und das Tolle ist, nicht nur diese Fachgesellschaft, auch andere, auch Firmen machen inzwischen Workshops mit Anwenderzertifikaten, die sich immer mehr vereinheitlichen, homogenisieren durch den Drive dieser Fachgesellschaften hin dazu, dass wir immer mehr Behandlungszentren haben, die wirklich wissen, was sie da tun. Und wenn die dann wissen, aha, bei den Medikamenten in der Kombination und so, da funktioniert es nochmal besser, dann sind auch die Effekte gut. Also wenn man dann, ich bin viel in Deutschland rumgefahren, habe mir viele Zentren angeguckt, hängt sehr davon ab, wie viel Erfahrung die haben, wie gut die Effekte sind, muss man ganz klar sagen.
Super. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ordentlich was bedient an Themen. Ausblick Für die nächsten Jahre, was wünschst du dir, was hoffst du, wie sich das alles entwickelt?
Ja, meine große Hoffnung wäre tatsächlich, dass mehr Leute von dem Thema überhaupt wissen, weil wir ja sehr viele Menschen sehen, die in diesen Versorgungsnöten sind. Hier, die wollen eigentlich kein Psychopharmakon nehmen, kriegen aber nur das, wenn, und kriegen keine Psychotherapie. Und diese dritte Therapiemöglichkeit, die ja auch diesen echt tollen Wellness-Charakter hat, der vielleicht auch psychotherapeutisch ein bisschen unterstützend wirksam ist, den kennen die nicht. Und ich würde mir tatsächlich hoffen, dass sich die Versorgungslandschaft nicht nur so Zentren wie Augsburg, wo wir natürlich Reach-Out-Programme jetzt starten mit den Niedergelassenen, wo wir versuchen, über Social Media und so auch junge Leute zu erreichen, die eine Depression haben und zu sagen, hey, es gibt Alternativen, meldet euch mal, wir machen Studien dazu. Ich würde hoffen, dass es in Zukunft von den Krankenkassen überall ambulant bezahlt wird. Ich würde hoffen, dass immer mehr Leute davon hören, dass es diese Alternative zu Medikamenten gibt oder auch, dass es in Kombination mit Medikamenten gut unterstützen kann, wenn ich früh diese Behandlung mache und nicht erst, wenn ich 20 Versuche mit irgendwas durchhabe. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, wenn wir in Zukunft mal schauen, ob sowas wie diese ganzen neuen Möglichkeiten der digitalen Gesundheitsanwendung, der DIGAs, wenn die in Kombination mal ausprobiert würden mit TMS. Dass man mal guckt, okay, wir sehen ja diese Wirkverstärkung gegenseitig, aber diese DIGAs, diese digitalen Gesundheitsanwendungen leben davon, dass mich täglich jemand daran erinnert, die zu machen. Ja, was haben wir denn bei der TMS? Wir haben eine tägliche Behandlung. Ich sehe da einen ganz tollen Synergieeffekt, wie wir, ich kann die Leute am Smartphone immer erinnern, aber ganz ehrlich, ich habe 100 Wecker an meinem Handy, ich schaue nicht mehr auf alle, das irgendwann verschwimmt es einem vor Augen, diese sich selbst Erinnerungsstrategien. Aber wenn ich natürlich jeden Tag zu meiner Behandlung gehen muss und mich jeden Tag mein Behandlungsteam frage, auch bezogen auf diese Inhalte in meiner DIGA-App, dann ist es ja so, wie wenn ich eigentlich eine stationsäquivalente Behandlung schon fast bekomme, so von der Intensität von manchen Maßnahmen. Natürlich nicht allen, ich will das jetzt nicht vergleichen mit zum Beispiel, was die Pflege alles leistet oder was Ergotherapeuten und Sporttherapeuten leisten. Das ist nicht drin, das ist mir klar. Aber das wäre für mich so ein positiver Ausblick in die Zukunft, wenn mehr Leute dafür anmelden, wenn mehr Leute auch kommen, die früh erkrankt sind. Und wenn Zentren, wir machen das zum Beispiel mit diesen DIGAs jetzt, das ist das Projekt für dieses Jahr, was wir jetzt starten, wenn mehr Leute sich auch trauen, dann an diesen Projekten teilzunehmen, dass wir mal sehen, wie kriegen wir diese Versorgungslücken gefüllt, dann wäre meine Hoffnung, dass tatsächlich auch was vorwärts geht für viele Betroffene, die einfach jetzt total im Chaos da sitzen und nicht wissen, wie kommen sie da raus.
Also einen Zugang zu finden für die Zielgruppe, die wir eigentlich gerne behandeln wollen, um zu ermöglichen, dass es das Problem therapieresistente Depression einfach hoffentlich irgendwann nicht mehr gibt. In der Hoffnung, dass es keine eigene Erkrankung ist, eine Therapieresistenz, sondern dass es ein Problem, ein Ressourcenproblem eigentlich darstellt, ne? Dass die Patienten einfach keinen Zugang zu einer wirksamen Behandlung bekommen. Vielen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut und ja, bis zum nächsten Mal, bis bald und alles Gute für dich.
Vielen, vielen Dank auch, dass ich darüber sprechen durfte.
Gerne.
Hat Spaß gemacht.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.